ARD Sounds.
Mehr als 350 Milliarden Euro nehmen die gesetzlichen Krankenkassen jedes Jahr in Deutschland ein. Von jedem Euro, den ihr verdient, landen dort im Schnitt 9 Cent. Von eurem Arbeitgeber nochmal das Gleiche. Aber die GKV gibt mehr aus als das. Im laufenden Jahr werden es voraussichtlich 370 Milliarden Euro sein. Das Defizit im kommenden Jahr wird bei bis zu 17 Milliarden Euro liegen. Zahlen, bei denen einem schwindelig wird. Zum Facharzt gegen den Schwindel gehen würde ich aber eher trotzdem nicht empfehlen, denn bis zum Termin würde es wohl lange dauern. Darum hört lieber diese Folge 10 Minuten Wirtschaft, denn wir sagen euch kurz und kompakt, wie schlimm die Lage der Krankenkassen wirklich ist. Vor allem schauen wir uns aber konkrete Reformvorschläge an, die seit gestern auf dem Tisch liegen. Können die gesetzliche Krankenversicherung fairer und fit für die Zukunft machen? Das ist 10 Minuten Wirtschaft. Mein Name ist Astrid Kühn. Schön, dass ihr dabei seid. Und das Gesundheitssystem aus wirtschaftlicher Sicht durchleuchten. Das mache ich jetzt mit meinem Kollegen Jörg Seiselberg. Hi Jörg, schön, dass du da bist.
Hallo Astrid.
Wenn man sich die Summen anschaut, über die wir in Sachen Gesundheitssystem immer sprechen, dann kann man nicht anders als festzustellen, das ist ein ganz schöner Brocken, oder?
Ja, das ist so. Das ist ein ganz, ganz dicker Klotz in unserem Wirtschaftssystem. Jeder 10. Euro, den wir hier in Deutschland erwirtschaften, fließt am Ende in das Gesundheitssystem.
Boah.
Und da gibt es ja kein anderes Land in der Europäischen Union, das jetzt verglichen mit der Wirtschaftsleistung so viel Geld steckt in seine Gesundheit, wie wir das hier in Deutschland machen. Die Ausgaben sind dann logischerweise explodiert. In den vergangenen 20 Jahren sogar doppelt so stark gestiegen wie die Kosten der viel diskutierten Rentenversicherung.
Das ist krass. Aber Jörg, woran liegt denn das? Also werden wir einfach immer älter und gehen noch immer häufiger zum Arzt? Oder woher kommt diese Kostenexplosion, von der du sprichst?
Also die Demografie spielt wirklich nur eine untergeordnete Rolle. Es ist ganz entscheidend der medizinische Fortschritt, den wir ja einerseits gut finden, auf der anderen Seite kostet er natürlich was. Nur mal so ein ganz prägnantes Beispiel. 10% der Medikamentenkosten, und das ist insgesamt der zweitgrößte Block in diesen Milliardenausgaben der Krankenkassen. Also bei den Medikamentenausgaben ist es so, dass 10% allein von nur 9 Medikamenten ausgemacht werden.
What? Also weil das, die so teuer sind,
weil
oder
die
was?
So irre teuer okay, sind krass. Gegen spezielle Krankheiten, neue Krankheiten. Wie gesagt, etwas, was wir im Prinzip gut finden, aber das kostet auf der anderen Seite. Dann haben wir das Problem, dass wir Deutschen einfach zu viel ins Krankenhaus laufen, dass auch Krankenhäuser häufig Parallelbehandlungen anbieten und viele auch nicht kostendeckend arbeiten und das alles dann dazu beiträgt, dass wir defizitär arbeiten im Gesundheitsbereich. Auch die Tatsache, dass sofortige Laufen zum Facharzt, auch in Deutschland ja sehr beliebt ist, etwas, was am Ende des Tages kostet. Deswegen auch die Idee, das künftig über Hausärzte zu machen. Und da gibt es wirklich so ein großes Knäuel an Gründen und vor allen Dingen Krankenhäuser, Medikamente, Fachärzte. Das ist das, was richtig, richtig teuer ist und die Kosten hier verursacht.
Ja, also auch große strukturelle Themen, die man dringend angehen muss, mit Veränderungen, mit Reformen, damit das Ganze bezahlbar bleibt. Und nun, Jörg, liegen dafür ja auch konkrete Vorschläge auf dem Tisch. 66 Stück, die hat die Reformkommission gestern vorgelegt. Was meinst du, können die wirklich helfen, was gegen diese enormen Probleme der gesetzlichen Krankenkasse zu unternehmen, die anzugehen?
Also theoretisch ja. Wie wir eben gesagt haben, es ist wirklich Alarmstufe Rot fürs deutsche Gesundheitssystem. Wir müssen da was tun. Und wenn man die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, sich anguckt, dann können die unter dem Strich 45 Milliarden Euro bringen. Und das ist dreimal so viel wie die erwartete Finanzlücke im kommenden Jahr.
Klingt super, aber auch nach einem Aber.
Ja, das Aber ist die, glaube ich, nicht allzu kühne These, die da lautet, es wird uns nicht gelingen, das alles eins zu eins umzusetzen. Zum einen, weil wir im Gesundheitsbereich so mächtige Lobbygruppen haben wie sonst kaum anderswo. Und dann ist es aber auch so, dass Reformdiskussionen in diesem Bereich objektiv betrachtet einfach extrem komplex sind, weil vieles miteinander verknüpft ist. Also man gucken muss, was bedeutet die jeweilige Maßnahme für Patientinnen und Patienten, den Versorgungsstandard, die Qualität der Krankenhäuser, die Arbeitsbedingungen der Ärzte, der medizinische Fortschritt und dann auch die Frage, ist das Ganze sozial und was bedeutet es am Ende des Tages dann für unsere Beiträge? Also sehr komplex. Trotzdem meine optimistische Prognose ist, dass mehr geht diesmal als in der Vergangenheit, auch wenn die Vorschläge alle nicht ganz neu sind, aber ich glaube schon, der Druck im Reformkessel ist derzeit einfach zu groß.
Oh ja, das ist ein schönes Bild. Nun haben wir diese 66 Ideen, da etwas Druck abzulassen. Du hast schon gesagt, ziemlich sicher werden nicht alle umgesetzt, aber das ist ja auch ein Stück weit der normale demokratische Prozess. Ne? Da werden jetzt noch viele ein Wörtchen mitzureden haben und auch sagen, hey, bitte in unserem Bereich auf gar keinen Fall sparen, das geht gar nicht. Du hast dir das Paket angeschaut, Jörg. Was meinst du, welche Vorschläge haben denn ganz gute Chancen, auch Realität zu werden?
Also ich glaube, die Tabak-, Alkohol- und Zuckersteuern haben ganz gute Chancen. Der Vorschlag kommt ja auch zum Teil aus der Regierung selbst. Ja. Und viel spricht auch dafür, die Gesundheitsausgaben für die Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger künftig anders zu finanzieren bislang. Und das, Astrid, ist nicht wirklich gerecht. Zahlen vor allem die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkasse, also die Arbeiter und Angestellten und deren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht betroffen sind, nicht dazu beitragen tun. Beispielsweise Beamte oder Immobilienbesitzer. Und wenn man das ändern will, dann müsste diese Sozialleistung künftig über Steuern finanziert werden, also aus dem Bundeshaushalt. Und da muss der Finanzminister dann sehen, wo er das entsprechende Geld herbekommt. Für die Krankenkassen wäre das auf jeden Fall eine Riesenhilfe. 11 Milliarden Euro geben wir aus für die Gesundheitsausgaben der Bürgergeldempfänger und 10 Milliarden. Das ist fast so viel wie das gesamte Finanzloch, das wir fürs kommende Jahr erwarten.
Das wäre also ein gewaltiger Hebel und ich finde, man muss sich das kurz noch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass tatsächlich nur angestellte Menschen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, für die Gesundheitskosten von Bürgergeldempfängerinnen und Empfängern.
So ist es. Und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber halt auch, die sie beschäftigen, zahlen halt die Hälfte. Und deswegen sind die auch dabei in jedem Fall nicht wirklich gerecht.
In der Tat. Gut, aber wo das Geld herkommen soll, da wird es bestimmt auch noch Diskussionen geben, ob der Finanzminister seine Schatulle da so einfach aufmacht. Aber bei den Vorschlägen...
Hab ich auch so meine Zweifel.
Genau, ja, ob das überhaupt geht. Ne? Ja, und da sind ja noch ein paar andere unbequeme Sachen dabei. Was meinst du, wird besonders tricky in der Umsetzung?
Ja, das sind, und das ist dann die schlechte Nachricht ausgerechnet, die Bereiche, die mit die größten Kosten im Gesundheitssystem verursachen. Mhm. Wir haben vorhin drüber geredet, also Krankenhäuser, Medikamentenausgaben und Ärztehonorare.
Oh ja.
Und hier empfiehlt die Kommission etwas besonders Hübsches, nämlich einnahmeorientierte Ausgabenpolitik. Das ist,
ja, Moment.
Ist klangvoll, aber auch schon so ein bisschen Elfenbeinturm, weil... Ja. Die Umsetzung in die politische Praxis einfach wahnsinnig schwierig ist hier. Denn faktisch bedeutet das, die Ausgaben zu deckeln in Bereichen, in denen es halt sehr mächtige und hartnäckige Interessengruppen trifft, was aber nichts daran ändert, Astrid, dass es eigentlich der richtige Weg natürlich ist, dieses Prinzip, es darf nur so viel ausgegeben werden, wie eingenommen wird, denn ansonsten werden die Krankenkassen weiter ausbluten.
Ja, wollte gerade sagen, eigentlich kein Hexenwerk, ne? Ich kann nur so viel ausgeben, wie ich auch reinbekomme. Aber die Frage nach finanziellen Entlastungen, die bleibt natürlich trotzdem total aktuell und könnte es dabei vielleicht auch helfen, wie vorgeschlagen, die Familienmitversicherung in Teilen abzuschaffen und die Zuzahlung für Medikamente zu erhöhen. Das sind ja auch zwei Posten, die nicht irrelevant sind, ne?
Das ist richtig, das würde auch einige Milliarden bringen, doch auch hier gibt es ein Aber bei der Familienversicherung, sollen ja bislang mitversicherte Ehepartner künftig pauschal 240 Euro zahlen und das Problem generell bei Pauschalzahlungen ist halt immer, dass sie nicht wirklich sozial sind, weil die Menschen, die jeden Cent umdrehen müssen, natürlich relativ stärker betroffen sind als diejenigen, die gut verdienen. Und genauso ist das auch bei den pauschalen Medikamentenzuzahlungen, wo man da allerdings auch sagen muss, die sind mittlerweile seit über 20 Jahren nicht erhöht worden. Also da gibt es schon Gründe für, da etwas zu tun. Ich denke, am Ende des Tages wird es darauf ankommen, dass wir dann ein stimmiges und in der Gesamtschau gerechtes Gesamtpaket haben.
Ja, aber was getan werden muss halt auf jeden Fall, ne? Und besser früher als später wahrscheinlich.
Ja, und was man, finde ich, auch in der Reformdebatte nicht vergessen darf, wir Deutschen stöhnen in Sachen Qualität des Gesundheitssystems immer noch auf einem relativ hohen Niveau, laut einer OECD-Studie zum Zugang zu Haus- und Fachärzten. Zählt Deutschland trotz der Verschlechterung, die wir alle erlebt haben, auch in den vergangenen Jahren, immer noch zu den Top-Ländern in der Europäischen Union. Allerdings sagt die OECD auch, liebe Leute in Deutschland, ihr gebt viel Geld aus für die Gesundheitsversorgung. macht das bitte effizienter.
Ja, da können die Leute, die jetzt über Reformen nachdenken, vielleicht nochmal genauer zuhören. Und ich werde an dich denken, wenn ich das nächste Mal gefühlt eine halbe Stunde in irgendeiner Warteschleife von einer Arztpraxis hänge, weil ich gerne einen Facharzttermin hätte. Danke, Jörg, für die ganzen Infos.
Gerne, ciao.
Findet ihr auch, dass das deutsche Gesundheitssystem besser ist als sein Ruf? Oder an welchen Stellen würdet ihr die Kostenbremse reinknallen? Schreibt mir das gern an wirtschaft.ndr.de. Die Sache mit der Zuckersteuer hatte auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther vorgeschlagen. Und würde man sie so ausgestalten, wie es sie in Großbritannien seit knapp 10 Jahren schon gibt, dann würden Produkte nicht unbedingt teurer, wohl aber gesünder.
Weil die Hersteller anfangen, ihre Getränke zu reformulieren. Die Fanta in Großbritannien hat nur halb so viel Zucker wie die Fanta in Deutschland.
Sagt Ferdinand Gerlach, Allgemeinmediziner und Mitglied der Expertenkommission. Denn die Hersteller zahlen eine Abgabe, je nachdem, wie viel Zucker sie in ihre Softdrinks kippen. Und der Hebel ist wirklich groß, denn teilweise enthält eine Limo schon mehr Zucker, als für einen ganzen Tag empfohlen wird. Zu viel Zucker kann zu Adipositas führen und die zu hohen Kosten fürs Gesundheitssystem. Welche Vorschläge am Ende durchkommen und wann genau es einen Reformvorschlag der Gesundheitsministerin gibt, wir lassen es euch wissen. Das war's für heute mit 10 Minuten Wirtschaft. Mein Name ist Astrid Kühn. Macht's gut und lasst euch nicht ärgern.